Dienstag, den 18. August 1959. Bruder Heller spricht über
das Thema:
Was sind wir in Gottes Augen?
Du hast das Heil für alle erstritten, o Sohn Gottes, Christus Jesus, Herr und Haupt der Gemeinde, König aller Könige. Und du bringst dieses Heil zustande. Und alles Weh und alle Qual und alle Einsamkeit und alle Bitternisse und Enttäuschungen, die uns je erschütterten und quälten, sind eingebaut, sind heilsnotwendig für deinen Liebes- und Vollendungsplan. Und wir sind in deinen Augen schon jetzt in unserer Niedrigkeit, in unserem Elend, in unserem Jammer, sind wir, die wir glauben an dich und unser ganzes Vertrauen auf dich setzen, so kostbar, so wertvoll, ein Gegenstand deines Entzückens und deiner Freude. Das sagt dein Wort. Das glauben wir gewiss, obgleich nach außen hin das Gegenteil der Fall zu sein scheint, sind wir kostbar vor dir, ein Kunstwerk, deine Botschafter und Gesandten, deine Geliebten, nach denen all dein Sehnen geht. Wunderbarer Herr, wir danken dir für diese heilige Abendstunde. Sprich jetzt so tief, so beglückend, so lösend zu unseren Herzen, dass wir alles andere vergessen und dass wir alle Dissonanzen unseres Lebens und unseres Zusammenlebens mit anderen völlig in den Tod geben und heilige Freude uns durchglüht und erfüllt. Herr, schenk uns das in diesen Minuten, die wir jetzt haben dürfen. Gib, dass wir aufmerken, was dein Geist bezeugt, dass wir uns hingeben in einer solchen Ganzhingabe, dass in unserem Herzen kein Raum mehr ist für etwas anderes als für dich allein. Lass die Kräfte der zukünftigen Welt, die Wonnen der kommenden Ewigkeiten, die Seligkeiten Gottes, deines Vaters und unseres Vaters uns so beglückend erfüllen, durchbranden und durchbrausen, dass das Hochlied, der Jubelruf der Erlösung von uns aufsteigt, der unsichtbaren Welt des Lichtes und hinabgeht in die Finsternisse als Heroldsruf deines Heils, das alle umspannt und alles verklärt. Du bist wunderbar, wir beten dich an. Ruhm und Preis sei deinem Namen. Du gibst uns jetzt mehr, als wir erbeten haben und uns Größeres, als wir zu glauben vermögen, in diesen Minuten dieser letzten Abendstunde. Amen.
Amen. Amen.
Wir haben gesehen, dass wir, wenn wir in Christus sind, das heißt, wenn wir bewusst Christus angehören und fassen, dass wir erkauft sind, unsere Sünde gesühnt ist, dass wir sein Eigen sind, wir haben gesehen, dass wir dann in den Augen Gottes groß und kostbar und erlesen sind. Hier, ja, sind Sie jetzt alle unter?
Ja.
Muss ein Schild anbringen, polizeilich. Erstens gesehen, wir sind sein Poema oder sein Kunstwerk. Epheser 2, Vers 10. In unseren Augen sind wir ein Tuschwerk, ein Trümmerhaufen. Oder wie dieser Arzt sagte, zu dem ihm befreundeten Pfarrer, ein Misthaufen. Und in den Augen Gottes sind wir ein Poema, ein Gedicht oder ein Kunstwerk, an dem Gott seine Freude hat. Zweitens. Wir sind seine Gesandten oder seine Botschafter. So sind wir den Gesandten an Christi statt, als ob Gott durch uns bittete. Komm her, mein Lieber. Da ist der Vater. Wo ist der Vater? Bruder Speidel, wo ist er? Ah, ja. Bei der Mama. Komm, bleib bei der Mama. So, ihr Lieben. Jetzt, wir bringen mal euch noch unter. Da, ja. So. Wir sind zweitens, sagten wir, Gesandte und Botschafter an Christi Stadt. Einen ganz hohen und wunderbaren Rang. Nicht die Engelfürsten hat Gott als Botschafter und Gesandte ausgeschickt, sondern uns, die Nichtse, die in Niedrigkeit, im Bewusstsein ihres Unwertes, leiden und seufzen. Wir sind trotzdem Botschafter an Christi Stadt. Drittens, wir sind Geliebte, das heißt ein Gegenstand seiner ganzen Inbrunst und Zuneigung. Auserwählte, Heilige und Geliebte. Und wir haben das ergreifende Wort gelesen in Psalm 16. Wir sind seine Heiligen, seine Herrlichen, die auf der Erde sind. Wir sind noch auf der Erde, wir sind noch in Niedrigkeit. Wir sind noch im Leib der Sünde und des Todes. Und trotzdem sind wir seine Geliebte. Sein ganzes Liebesinteresse ruht auf uns. Oder wie die französische Segond-Übersetzung so wunderbar und ergreifend sagt. Ich lese das in Zeiten, wenn Depression über mich kommen will. Dann lese ich das und freue mich und bete an und jauchze. Du hast zu den Heiligen gesagt, die auf der Erde sind, und zu den Herrlichen, an ihnen ist alle meine Lust. Oder an ihnen ist all mein Wohlgefallen und Entzücken. Oder an ihnen hängt mein ganzes Herz. Es gab so einen Schlager mal, dein ist mein ganzes Herz, vor vielen Jahren. Aber das gilt von Gott im Blick auf uns. Und sein ganzes Herz schlägt uns. Oder wie die französische Übersetzung sagt, ihr seid der Gegenstand meiner gesamten Liebeszuneigung. Wenn das nicht geschrieben stünde, wäre es ein Wahnwitz, so etwas zu glauben. Das wäre beinahe eine Gotteslästerung. Aber es steht geschrieben und wir glauben es und fassen es und nehmen es. Und unser Herz wird froh und unsere Schwermut verwandelt sich in Frohlocken. Und unsere Angst und Minderwertigkeit verwandelt sich in Rühmen und Anbetung. Das ist also das Dritte, wir sind Geliebte. Und jetzt sage ich euch heute Abend noch fünf Stücke. Eines größer und schöner und gewaltiger als das andere. Und ich kann natürlich nur Andeutungen machen. Wir sind seine Freude. Wir sind seine Freude. Wir sehen Jesu unsere Freude oder meine Freude, meines Herzens Freude. Aber wir sind auch seine Freude. Wir lesen zum Beispiel vom Vater und vom guten Hirten in der Geschichte vom verlorenen Sohn und vom verlorenen Schaf, dass er das Schaf auf sich nimmt und trägt es heim mit Freuden. Und der Vater hatte also den verlorenen Sohn, der noch stank nach den Schweinen, nach dem Treibertruch der Säue, dass er ihn vielmals küsste, als er noch das stinkende Gewand hatte und barfuß vor ihm stand. Ein Gegenstand der Freude. So sind auch wir für Gott ein Gegenstand seiner Freude. Ich lese zwei Worte aus den Paulusbriefen, wobei ich allerdings bemerken muss, das, was Paulus von sich und den Gemeinden sagt, das gilt im Vollsinn und ist Prophetie auf das, was Christus zur Gesamtgemeinde sagt. Wenn also Paulus sagt, ich, dann redet nicht Paulus, sondern Christus lebt und redet in ihm. Wie viele Leute seid ihr? Zwei?
Vier.
Ja, wir machen das, was Paulus von sich im Blick auf die Gemeinden sagt, ist prophetische Darstellung von dem, was von Christus und der Gesamtgemeinde gilt. Denn Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Also redet auch in ihm Christus. Wenn also Paulus sagt, ich sehne mich nach euch allen, um etwas herauszugreifen, so bedeutet das, dass Christus sich nach der Gesamtgemeinde sehnt. Denn Paulus sehnt sich ja nicht mit seinem Herzen, sondern Paulus sehnt sich mit dem Herzen Christi Jesu. so wollen wir als Viertes betrachten zunächst, nachdem wir hörten, wir sind sein Poema, sein Kunstwerk, wir sind seine Gesandten oder Botschafter, wir sind seine Geliebten, wollen wir jetzt als Viertes betrachten, wir sind seine Ersehnten. Seine Ersehnten. Schlagen wir auf Philipper 4, Vers 1. Philipper 4, Vers 1. Philipper 4, 1. Da steht geschrieben, daher meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone und so weiter. Meine ersehnten Brüder. Das schreibt zunächst Paulus, Philipper 4, Vers 1. Meine ersehnten Brüder. Das schreibt Paulus den Philippern. Er sehnt sich nach den Philippern. Aber dieses Sehnen in dem Herzen des Paulus ist ja gar nicht sein menschlich natürliches, persönliches Sehnen, sondern dieses Sehnen in dem Herzen des Apostels Paulus ist das Sehnen des Herzens Christi. Das beweise ich euch, indem ich euch bitte, Philipper 1, Vers 8 aufzuschlagen. Philipper 1, 8. Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit dem Herzen Christi Jesu. Mit dem Herzen oder mit den Eingeweiden, Blanchner, mit dem Herzen Christi Jesu. Ich habe mir hier das Wort allen dick unterstrichen und sage, wenn sich der Herr nach allen sehnt, dann sehnt er sich auch nach mir. Dann sehnt er sich auch nach dir. So arm und schwach und unvollkommen du dir vorkommen magst, du bist ein Gegenstand der Sehnsucht Christi Jesu und damit auch der Sehnsucht Gottes des Vaters. Ersehnte und geliebte Brüder, Gott sehnt sich nach den Werken seiner Hände. Ich will das auch noch euch zeigen in Hiob 14, Vers 14. Vom Sehnen Gottes. Alle Tage meiner Dienstzeit oder meines mühseligen Lebens, kann man übersetzen aus dem Hebräischen, alle Tage meines mühseligen Lebens wollte ich harren, bis meine Ablösung käme. Halaf heißt Wandlung zu Besseren. Solange wir uns hier unten abmühen, abquälen, lebt die Sehnsucht in uns. Es wird mal ganz anders. Es geht mal in ein besseres Land, ein schöneres Dasein. Ich würde mich sehnen nach meiner Wandlung, nach meiner Ablösung, nach der Wandlung zum Besseren. Du würdest rufen und ich würde dir antworten. Und du würdest dich sehnen, sagt hier Hiob zu Gott, nach dem Werke deiner Hände. Gott sehnt sich nach den Werken seiner Hände. Was Gott geschaffen hat, das hat er nicht preisgegeben für endloses Verderben und endlose Qual oder auch zur Zerstörung, damit es in nichts aufgelöst werde, vernichtet, sondern Gott sehnt sich nach den Werken seiner Hände. Und Christus sehnt sich nach uns. Wir sind seine ersehnten Brüder. Wenn schon Paulus sagt, ihr Philipper seid meine ersehnten Brüder, wie viel größer und beseligender ist die Sehnsucht im Herzen Christi nach uns. Wenn du also ein Gotteskind bist, und ich nehme doch an, dass hier heute Abend vielleicht nur ganz wenige sind, nur zwei oder drei oder ich weiß es nicht, es können auch mehr sein, es können auch weniger sein, ich weiß es nicht, Gott weiß es. Wenn du ein Gotteskind bist, dann bist du ein Gegenstand der Sehnsucht Jesu Christi. Er verlangt nach dir. Und wenn du dich nicht nach ihm sehnst, wenn es in dir kalt und tot ist und dein Herz scheint wie ein ausgebrannter Krater, Christus sehnt sich nach dir. Christus will dich, wenn du ihm noch nicht völlig angehörst, in einer totalen Hingabe, in einer ganzen Weihe, dann verlangt der Herr nach dir, dass du heute Abend dich ihm ganz gäbest, weil er sich auch für dich ganz gegeben hat. Er sehnte. Jetzt haben wir schon vier Dinge. Ein Kunstwerk nach Epheser 2, Vers 10. Gesandte und Botschafter nach 2. Korinther 5, Vers 20. Geliebte nach Kolosser 3, Vers 12 und Ersehnte nach Philipper 1, Vers 14. Ja. Es sind Ersehnte, oder 4, Vers 1. Wir sind Ersehnte, Ersehnte des Herzens Christi. Ich sehne mich nach euch allen mit dem Herzen Christi Jesu. Fünftens, wir sind seine Freude. Wir singen immer nur Jesus, meine Freude. Und das ist ja richtig. Wir freuen uns über ihn. Ja, nein, wir haben gesagt, erstens Kunstwerk, zweitens Gesandte, drittens Geliebte, viertens Ersehnte und fünftens Freude. Wir sind seine Freude. Meine Lieben, wir sind oft in einer solchen Verfassung, dass wir nicht sagen können, Jesus ist meine Freude. Wir sind oft so abgelenkt durch die Dinge dieser Welt. Wir sind oft seelisch so verkrampft und verkehrt. Wir sind oft so vergiftet und verseucht. Unser Gedankentrieb und Traumleben ist oftmals in einem derartigen Wirrwarr, dass wir in tiefe Not kommen und dass von der Freude Christi und von unserer Freude an ihm nichts mehr da ist. Bitte, das haben wir alle schon erlebt und erlitten. Aber seine Freude an uns ist immer da. Wir sind seine Freude. Ich will dazu auch zunächst, um das klar zu machen, ein paar alttestamentliche Stellen lesen. Ich erinnere an Jesaja 62, Vers 5. Jesaja 62, 5. Da heißt es, wie der Jüngling sich mit der Jungfrau vermählt, so werden deine Kinder, die Kinder Israels oder die Kinder Zions, sich mit mir vermählen. Und wie der Bräutigam sich an der Braut erfreut, so wird dein Gott sich an dir erfreuen. Die Freude Gottes an seinem auserwählten Volk Israel. Bis jetzt hat Gott an Israel wenig Freude gehabt. Aber es kommt die Zeit, da die Hure, da die Witwe, da die Entlassene, das ist Israel heute, dass sie wieder angenommen wird als Jungfrau. Und dann wird er sich mit ihr endgültig vermählen. Dann wird sie das Weib des Lammes. Und dann wird Gott an ihr Freude haben. Welch ein Wort. Und was nun in der Beziehung gilt zwischen Christus und Israel, seinem Weib, das gilt noch viel mehr zwischen Christus und uns, der Gemeinde aus den Nationen, seinem Leib, seinem Körper. Deshalb sind wir wirklich seine Freude. Ich habe vorhin schon angedeutet, dass mit Freuden der verlorene Sohn vom Vater aufgenommen wurde, nicht mit Schelten und Tadeln. Und dass mit Freuden der gute Hirte das verlorene Schaf auf die Schultern legte und heimtrug. Und ich erinnere noch einmal in diesem Zusammenhang an Philipper 4,1 ein wunderbares Wort, wenn wir es prophetisch zu lesen verstehen. Nicht nur rein historisch, geschichtlich. In Philipper 4,1, da steht geschrieben, daher meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude, meine Freude. So wie Paulus die Philipper seine Freude nennt, so ist die Gesamtgemeinde die Freude des Christus. Oder ich darf die paulinische Formel gebrauchen, wenn schon ein Mensch wie Paulus seine Gemeinde seine Freude nennt, wie viel größer ist die heilige, reine, strahlende, alles überströmende Gottesfreude des Herrn an uns, seinem Körper, seinem Pleroma, seiner Vervollständigung, seinem Leib, seinem Soma. Wie viel größer und strahlender ist seine Freude an uns. Ihr Lieben, wenn ihr in Zeiten der Depression und der Angst seid und der Minderwertigkeit und wenn ihr euch der Teufel vormacht, dein Leben hat ja gar keinen Zweck. Am besten ist, du wärst nie geboren, nimm deinen Stricken, häng dich auf, geh ins Wasser, erzeug dich. Und wem hätte das der Teufel noch nicht gesagt unter uns? Wem hat er das noch nicht gesagt? Dann glaubt es fester, wer Christus angehört, wer sein Leben ihm gegeben hat, der ist sein Kunstwerk und sein Gesandter und sein Geliebter und sein Ersehnter und ist seine Freude. Mehr als sich ein Vater, eine Mutter über ihr Kind freuen, freut sich Christus über seine Gemeinde, über uns, über dich und über mich. Über dich und über mich. Meine Freunde, das ist etwas, das muss man mal erproben und erleben. Ich war vor einiger Zeit, sind schon ein paar Jahre her, bei einem alten, geheiligten Bruder in der Schweiz. Der hatte so einen göttlichen, heiligen Humor. Ein prächtiger Mensch. Ein jüngerer Bruder, ein Fabrikant, und ich besuchten ihn, und er stellte mich mit dem alten Bruder vor und sagte, du erzähl doch mal dem Adolf, was du für Erfahrungen gemacht hast mit dem Herrn. Ja, sagte er, und der Schalk blitzte aus seinen Augen. Ich habe mit dem Herrn sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber was der Herr mit mir für Erfahrungen gemacht hat, das ist eine andere Sache. Brüder, das sagen wir doch alle. Wir haben ihn kennengelernt als den Retter und Löser, als den, der uns frei gemacht hat von unseren Gebundenheiten, der uns Gewissheit und Freude des Heils, der uns Vollmacht gegeben hat, der uns unendlich groß gegeben hat. Aber was hat er mit uns für Erfahrungen gemacht? Als ganz junger Dachs habe ich, es war im Jahr vielleicht 1920 war es, ich war 25 Jahre alt damals, da habe ich jeden Montagabend von 8 bis 10 so etwa 60 Brüder aus der Stadt Worms zusammen gehabt und habe mit noch einem anderen Bruder denen so eine Art Lehrkurse gehalten. Und da hieß eines Tages das Thema, wie behandle ich einen Bibeltext? Da habe ich dann Leuten gezeigt, wie man einen Bibeltext behandelt. Ja. Wie so ein junger Mensch ist, nicht wahr? Und habe da anderthalb Stunden gesprochen. Und da war auch ein alter, gesegneter Bruder dabei als Gast. Ihr habt sicher schon viel von ihm und über ihn gelesen. Im Augenblick ist mir sein Name entfallen. Es war ein Prediger aus der Pfalz. Ich habe seinen Namen im Augenblick vergessen. Und da wurde er gebeten, doch auch etwas zu sagen. Ja, sagte er, unser lieber Adolf hat eben gesagt, wie wir einen Bibeltext behandeln. Und das war ja alles recht schön und gut und interessant und wichtig, gewiss. Aber viel, viel wichtiger als die Frage, wie wir einen Bibeltext behandeln, ist die Frage, wer kann sich denken, wie der Bibeltext uns behandelt. Wie der Bibeltext uns behandelt. Dass wir an jedem Wort sterben lernen. Und dass wir an jedem Wort, wie Luther einmal gesagt hat, dass wir schütteln wie ein Bäumlein jeden Bibelvers, die köstlichsten Früchte der Herrlichkeit und der Freude Gottes finden. Wichtiger als die Frage, wie behandle ich einen Bibeltext, ist die Frage, wie behandelt der Bibeltext mich. Ja, also das nur nebenbei. Auf jeden Fall, wir sind seine Freude. Er freut sich über uns. Und so wie sich die Eltern über ihr Kind freuen, auch wenn es krank und schwach ist, auch wenn es schmutzig ist, ist es doch ihre Freude. Da reinigen sie es halt wieder und küssen und Herzen essen, ist es ihre Freude. Und so sind wir ein Gegenstand der Freude Gottes. Wenn ihr von diesem Bibelkurs jetzt, von dem vielen, was wir gehört und besprochen haben in diesen Tagen, wenn ihr nur das eine mitnehmt, ist ein Gegenstand der Freude. Das wird so lösen, so beglücken, so befreien, so beseligen. Wenn ihr, dann legt ihr eure Bibel auf euren Stuhl so, und dann kniet ihr nieder und sagt Herr Jesus, so wie die Philipper die Freude des Paulus waren, so dürfen wir in vermehrtem Maße deine Freude sein. Ach, wir sind es ja nicht wert. Wir sind ja in uns so arm und schwach und töricht. Und da legen wir ein glattes Sündenbekenntnis erstmal ab. Und dann ergreifen wir aber auch das Zeugnis, wie sich der Bräutigam über die Braut erfreut. Erfreut sich sein Gott über euch. Das nehmen wir, erfassen wir. Und dafür danken wir ihm. Und das wird uns zur Kraft und zur Quelle und zum Auftrag, zur Vollmacht für unseren Dienst und unser Zeugnis, für verzweifelte Menschen, deren es viel mehr gibt, als ihr ahnt. In der manchem glatten, höhlichen Gesicht verbirgt sich ein weinendes Herz. Ach, ich könnte euch da einen Sack voll Geschichten erzählen, wenn man Menschen anredet, wie es da herausbricht, welch ein Wust von Jammer und Not und Herzeleid, wenn man es versteht, die Seiten ihres Herzens zum Klingen zu bringen. Wir sind seine Freude. Sechstens, wir sind seine Krone. Oh, werdet ihr sagen, geht ja immer höher, das ist ja kaum noch glaubhaft, dass er unsere Krone ist, ja, das wollen wir glauben. Aber dass wir seine Krone sind, das dürfte doch ein bisschen übertrieben sein. Das dürfte beinahe an Schwärmerei grenzen. Nicht wahr? Ich würde das gar niemand übel nehmen, der das sagt. Wurde mir auch schon gesagt. Na, ich sag, lieber Freund, lieber Herr Bruder, Sie kennen die Schrift nicht. Schlagen wir mal auf. Jesaja 62, 3. Bitte. Jesaja 62, 3. Und unser Glaube steht ja nicht auf unseren Gefühlen und Erfahrungen und Meinungen, sondern steht auf dem Wort. Auf dem ganzen Wort und nur auf dem Wort. Und da heißt es nun, da sagt Gott, du wirst eine prachtvolle Krone sein in der Hand des Herrn und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Du, Israel, du gefallenes, abgiertes Israel, die du zur Zirne geworden bist, untreu geworden bist, einen Scheidebrief bekommen hast, ausgeschaltet bist, du wirst sein eine prachtvolle Krone in der Hand deines Gottes und ein königliches Diadem in der Hand des Herrn. Wir lesen dazu 28,5 aus Jesajas. Jesajas 28,5. Da steht, an jenem Tage wird Yahweh, Jehova, der Herr, der Heerscharen, Jehova Zebaoth heißt das, der Herr der Heerscharen, den Überrest seines Volkes zur prächtigen Krone und zum herrlichen Kranze sein. Nach dieser Stelle ist der Herr, ist Gott, die Krone seines Volkes. Und nach der Stelle in Jesaja 62,3 ist das Volk Israel die Krone seines Gottes. Ja, was? Da haben wir wieder den Widerspruch in der Schrift. Da sehen wir, was das für ein unglaubwürdiges Buch ist, wie hier genau das Gegenteil gesagt wird von dem. Was ist denn jetzt richtig? Ist Israel die Krone seines Gottes oder ist sein Gott die Krone des Volkes? Was ist der Fall? Beides. Wir finden im Hebräischen oft das wunderbare Gesetz der Rückbezüglichkeit oder der Rückbeziehung, dass das, was der A für den B ist, dass das gleichzeitig der B für den A ist. Wenn zum Beispiel ein Braut und eine Bräutigam beisammen sind und da sagt der Bräutigam zu seiner Braut, ach du bist mein Schatz. Und dann sagt die Braut zu dem Bräutigam, auch du bist mein Schatz. Ja, wer ist denn jetzt der Schatz? Dieses einfache Bild erklärt uns dieses wunderbare Geheimnis der Rückbeziehung, was wir in, ich habe das in der Schrift in vielen Fällen verfolgt. Und so sehen wir heute hier, heute Abend, wir sind seine Krone, meine Freude und meine Krone. Aber ich will euch das noch deutlicher zeichnen. Schlagen wir mal auf Hebräer 2, Vers 8 und 9. Hebräer 2, 8 und 9. Da steht geschrieben, wie in dem alles unterworfen ist, hat er nichts gelassen, was ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesum, der ein wenig unter die Engel wegen des Leidens, des Todes erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Weil Jesus ist gekrönt. Und jetzt nehme ich tief Luft und wahre das ungeheure Zeugnis aus dem Schriftganzen der paulinischen Briefe und der ganzen Bibel. Zu sagen, wir sind die Krone des Herrn. Wir sind seine Krone. So wie Israel die Krone Jahwehs, Jehovas ist, sind wir seine Krone. Was nicht der Verstand der Verständigen sieht, das übt in Einfalt ein kindlich Gemüt. Es gibt ein Kinderlied, das heißt, wenn der Heiland als König erscheint und die Seinen als Erlösten im Himmel vereint, oh, dann werden sie leuchten wie die Sterne so rein in des Heilandes Krone als Himmel. Die Frommen, die Gläubigen werden in der Krone des Herrn als der wertvollste Bestandteil der Krone leuchten. Nicht der goldene Reif oder der Reif aus Platin oder sonst was, sondern die Edelsteine sind das Köstlichste. Glaubt ihr das? Glaubt ihr das? Dann wären wir seine Krone. Meine Krone, schreibt Paulus im Philipperbrief. Der Mann, in dem Christus wohnte, der sagte, nichts mehr sage ich, rede ich, sondern Christus redet in mir und lebt in mir. Der sagte, meine Krone. Und das Kinderlied ist von einer Tiefe und Weite, von einer Schönheit, von einer Kühnheit, die wir kaum zu glauben waren. Wenn der Heiland,
wenn der Heiland allein erscheint und die Seinen all erlöst im Himmel
mal Kinderaugen von 3, 4, 5 Jahren, wenn sie in der Sonntagsschule oder in der Kinderschule das lernen, schaut mal diese Augen an. Die Kinder verstehen das noch nicht, aber sie ahnen etwas davon. Wenn wir Erwachsenen mit all unserem theologischen Wissen, das wir uns angeeignet haben durch unser Bibelstudium und durch andere Studium, wenn wir mal so weit wären wie diese Kinder und könnten sagen, wir werden glänzen, die Sterne so rein als Krone und Edelgestein. Wenn wir das glauben würden, was wäre unser Leben mit einem Mal geadelt? Was wären wir so kostbar? Was wären wir in den Augen Gottes und wüssten uns so wertvoll, die wir in uns die Elendesten sind? Uns, die Apostel, hat Gott hingestellt als die Letzten, wie zum Tode bestimmt. Wir sind nicht die Ersten und zum Regieren bestimmt. Jetzt, in diesem Äon der Bosheit und der Finsternis. Wir sind hingestellt als die Letzten und zum Sterben bestimmt. In den Augen der Welt. Und sind in uns ein Abgrund voller Sündengift. Aber in seinen Augen sind wir Krone. Wir werden, wir glänzen die Sterne so rein. In des Heilandes Krone als Edelgestein. Wir sind seine Krone. Nach Philipper 4, Vers 1. Tja, wer es zu fassen vermag, der fasse es. Lesen wir alle Stellen einmal nach, die davon handeln. Ich habe alle Stellen über Kronen nachgeschlagen. Es war mir ein tiefes, beglückendes Erleben. Hier sind wir mit Schmach gekrönt. Toren und Narren um Christi willen. Vor den Augen der gottlosen und der frommen Welt. Aber einmal in der Vollendung werden wir glänzen in des Heilandes Krone als Edelgestein. Jetzt haben wir schon ein Sechsfaches. Kunstwerken, Gesandte, Geliebte und Ersehnte, Freude und Krone. Ich gehe noch weiter. Siebtens, wir sind seine Hoffnung. Ihr werdet sagen, ja, das geht jetzt aber doch so weit. Dass er unsere Hoffnung ist, jawohl, das wollen wir glauben. Aber dass wir seine Hoffnung sind, oder besser gesagt, Elpis heißt besser, seine Erwartung, darf man das sagen? Ich lese 1. Korinther 13, 7. Das hohe Lied der Liebe. 1. Korinther 13, 7. Da ist die Rede von der Liebe. Wer ist denn die Liebe? Das ist nicht das Gefühl, das du zeitweise hast. Das ist nicht Liebe. Weil das Liebe im Vollsinn ist Gott. Gott ist die Liebe. Er ist die Liebe. Und ich bitte euch, lest einmal 1. Korinther 13 und überall, wo die Liebe steht, dann setzt ein Gott. Oder setzt meinetwegen ein Christus, denn Christus ist der Sohn der Liebe. Und dann lest man das ganze Kapitel. Da gehen euch Welten auf. Aber wir meinen Liebe, das sei so ein schwummeriges Gefühl, wenn man arme Teufel 5 Mark schenkt. Für Liebe, meinen wir. Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Und nun heißt es, 5. Mose 13, Vers 7, die Liebe oder Gott erträgt wie viel? Alles. Gott glaubt alles. Er muss dem Gott auch glauben. Das Wort Pistis, das ist von den Menschen aus gesehen Glauben. Und von Gott aus gesehen Treue. Gott ist treu dem, was er versprochen und verheißen hat. Das Wort Glauben heißt zugleich Treue. Heißt auch Glaubenstreue oder Glaubensgehorsam und so weiter. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen erklären, nur so viel. Gott glaubt alles. Gott hofft alles. Hofft Gott also. Hofft Gott. Erwartet er, dass das, was er verheißen hat, hochgerundet ist in der Welt, dass das auch in Erfüllung geht. Erwartet das Gott? Rechnet er damit? Jawohl, das ist deine Hilfe, das ist deine Erwartung. Gott hofft alles. Und zu diesem Zweck erduldet er alles. Wie lässt Gott sich lästern? Von gottlosen und frommen Mäulern. Schmähen, herabsetzen. Und schweigt und liebt und trägt und hofft. Wunderbar. Er hofft alles. Und welches ist der Gegenstand seiner Hoffnung? Oder ich will sagen, welches ist das erste Gefäß, die erste Körperschaft, die er vollendet, um durch diese Körperschaft dann zu seinem Universalziel mit seiner Gesamtschöpfung zu kommen. Wer ist das? Die Gemeinde des Leibes des Christus. Das will ich euch beweisen. Ich will es euch zuerst beweisen, dass die gesamte Schöpfung auf uns wartet. Und dann will ich euch beweisen, dass Gott auf uns wartet. Zunächst, dass die ganze Schöpfung wartet. Wo steht's? Das müsst ihr wissen. Vers
19.
Richtig. Jawohl. Herr Pfarrer, wir haben hier lauter Schriftgelehrte. Beinahe. Bitte? Ja. Beinahe. Also, Römer 8, Vers 19. Römer 8, Vers 19. Da steht also geschrieben, das sehnsüchtige Herrn der Schöpfung wartet auf die Enthüllung der Söhne Gottes. Wir werden genannt die Söhne Gottes und die Schöpfung wartet darauf. Sie wartet auf die Sehnsucht, auf die Entschleierung, auf die Enthüllung der Söhne Gottes. Wir stehen inmitten einer wartenden und sich sehnenden Schöpfung. Ich will euch das aber noch etwas klarer sagen aus 2. Korinther 1, Vers 20. 2. Korinther 1, Vers 20. Da steht, so viele der Verheißungen Gottes sind. In ihm, nämlich in Christus, ist das Ja. Christus ist der Ja Gottes. Satan ist der große Nein Gottes. Satan sagt zu allen Verheißungen Nein. Nein. Christus sagt Ja. Er ist der Ja. Und nun ist das Amen. Christus ist zugleich der Eidschwur. Amen ist ja ein heiliger Eidschwur. In ihm ist das Amen Gottes. Das Amen. Gott zur Herrlichkeit. Und dann kommen zwei Wörtlein, die heißen vermittelst uns oder durch uns. Diahemon, durch uns, vermittelst uns. Das heißt, dass alle Verheißungen Gottes ausgeführt werden durch uns. Denn der Herr Jesus auf Erden, der hat nur ganz andruckhaft die Verheißungen Gottes ausgeführt. Das heißt geschrieben, steht geschrieben, er fing an zu tun und zu lehren. Er fing an. Er hat deshalb nicht alle lebendig gemacht, sondern er hat nur einige lebendig gemacht. Und er hat nur einige blinde Seelen gemacht. Und hat nur einige Kranke gesund gemacht, wenn es Tausende waren, aber es gab ja viel mehr noch. Aber alles das, was er auf Erden in Niedrigkeit getan hat, das wird er einmal später, wenn er seinen Körper oder seinen Leib oder seine Gemeinde hat, im Vollumfang tun. Deshalb steht hier alle Verheißungen Gottes. So viele es sind, zu denen Christus der Ja und Amen ist, werden ausgeführt, Gott zur Herrlichkeit, zur Glorie, zur Doxa, durch uns, vermittelt uns. Wir sehen also, dass wirklich wir ein Gegenstand der Erwartung Gottes sind. Die Schöpfung wartet, dass wir vollendet werden. Gott wartet, denn wenn wir hinaufgenommen sind, entrückt und mit dem Haupte vereinigt, dann dürfen wir den Christus bilden. Der Christus besteht aus Haupt und Gliedern, das lehrt 1. Korinther 12, Vers 12 und viele andere Stellen. Und durch den Christus führt Gott alle seine Verheißungen auf. Wir dürfen dann in aller Demut bezeugen, wir dürfen dann ihm zur Verfügung stehen und in seinen Händen das Werkzeug sein, durch das er seine Verheißungen vollendet, seine Mitarbeiter. Wir sehen das jetzt in ganz geringem Maße, in ganz geringem erbärmlichem Maße. Aber eins sind wir es in einer Vollendung, in einer Weite, in einer Höhe und Tiefe, die nur der erkennt, der den Geist Gottes und den Geist der Herrlichkeit hat. Dann verstehen wir diese Dinge. Wir sind seine Hoffnung. Ich will dazu noch einige biblische Zusammenhänge zeigen. Epheser 1, Vers 18. Epheser 1, 18. Da steht, nachdem ich gehört habe von eurem Glauben in den Herrn und von eurer Liebe zu allen Heiligen, bete ich und so weiter, auf dass ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisset, welches die Hoffnung seiner Berufung ist. Und in der Lutherbibel, da heißt es, welches die Hoffnung eurer Berufung ist. Und im Urtext steht einfach, welches die Hoffnung Berufung ist. Da steht weder seiner noch eurer, sondern steht einfach die Hoffnung, dann Genitiv der Berufung. Jetzt sage ich euch ein kostbares Geheimnis. Sein Beruf ist unser Beruf. Und unser Beruf ist sein Beruf, denn wir sind ja seine Glieder und er ist das Haupt. Der Beruf, den mein Haupt als Mittelschullehrer ausübte, war derselbe Beruf, den auch mein ganzer Körper ausübte. Da kann man keinen Unterschied machen. Und so ist der Beruf des Christus, der all das auszuüben, was Gott bestimmt hat. Und nun gibt es Berufe, die wir in der Gegenwart ausüben. Jetzt schon, wir dürfen seine Zeugen sein und wir dürfen um seines Namens willen geschmäht werden. Und wir dürfen an ihn glauben und wir dürfen für ihn leiden und so weiter. Das sind Gegenwartsberufe. Es gibt aber auch Zukunftsberufe. Es gibt wunderbare Aufgaben, die wir in den kommenden Ewigkeiten haben, meine Brüder und Schwestern. Und das sollen wir wissen, auf dass ihr wisset, welches die Hoffnung seiner Berufung ist. Darum betet der Apostel Paulus, wenn wir den Geist der Weisheit und der Offenbarung haben, nach Vers 17, in der Erkenntnis seiner selbst, dann wissen wir, welches die Hoffnung seiner Berufung ist. Wir sehen also, Gott hofft, Gott hofft. Gott hofft, dass er seinen Christus, das Haupt und die Glieder, bald vereint hat, damit er seine Gedanken weiterführen kann, bis zum Ziel führen. Denn der Herr Jesus hat auf Erden nur Anfänge getan, geleistet, zustande gebracht, und wird einmal alles in die Vollendung führen. Das lehrt die Schrift in vielen Zusammenhängen. Wir sind also wirklich seine Hoffnung. Ich will euch aber noch einmal noch ein paar Stellen geben. Titus 2, 13. Titus 2, 13. Wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat. Wir erwarten die Hoffnung und die Erscheinung unseres Retters Christus Jesus. Er hofft und er kommt wieder. Er erwartet und führt das aus, was Gott ihm versprochen hat. Darüber wäre viel zu sagen in einer genauen Analyse, aber ich will das nicht tun. Ich will meine 8 Punkte zu Ende bringen. Ich will nur vielleicht noch ein Wort nennen, 1. Thessalonicher 2, 19. 1. Thessalonicher 2, 19. Und da steht geschrieben, wer ist unsere Hoffnung? Wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhmes? Nicht gerade ihr. Ihr Thessalonicher seid unsere Hoffnung. Und so wie Paulus sagt, ihr seid unsere Hoffnung, so sagt der, der in Paulus lebt und spricht und schreibt, nämlich Christus, dass seine Gemeinde seine Hoffnung ist. Und deshalb darf man kühnlich glauben und sagen, wir sind ein Gegenstand seiner Erwartung, seiner Hoffnung. Der Herr wartet darauf, dass wir uns heiligen und vollenden lassen und dass wir bei ihm sein dürfen und er durch uns und mit uns zu seinem Ziel kommt. Wir sind seine Hoffnung. Ich nenne jetzt noch einen letzten, einen achten Punkt zu der Frage, was sind wir in Gottes Augen? Nicht, was sind wir in unseren Augen? Ich wiederhole das, weil einige liebe Geschwister etwas später kamen. In unseren Augen haben wir lauter negative Urteile über uns. Wir und die Welt ebenfalls. Wir sind Narren um Christi willen, wir sind Unterruderer und so weiter. Aber in den Augen Gottes sind wir kostbar und so weiter. Aber in den Augen Gottes sind wir kostbar und erlesen und wertvoll. Und das löst und das beglückt und das erfreut uns. Und das hilft uns, dass wir nicht schwermütig werden oder leichtfertig. Ich sage also achtens und letztens, wir sind seine Doxa oder seine Herrlichkeit. Vielleicht scheint euch das zu weit zu gehen, aber wir wollen einmal 2. Korinther 8,23 aufschlagen. 2. Korinther 8,23, wo wir folgendes Zeugnis lesen, was wir glauben und fassen dürfen, kühnlich und in Zuversicht. Da heißt: Unsere Brüder sind Gesandte der Gemeinden. Das ist ja nicht schwer zu verstehen. Die Gemeinden haben damals handelte es sich um Unterstützung der Armen und um Geldsendungen, die die Gemeinde zum Ausgleich sich gegenseitig zusandten, sagt er, unsere Brüder sind die Gesandten der Gemeinden. Dann geht es aber weiter. Christi Herrlichkeit. Christi Herrlichkeit, die Doxa Christi. 2. Korinther 8,23. Unsere Brüder sind, Walter, hast du den Urtext da, ja? Ja. Unsere Brüder sind Herrlichkeit Christi. 2. Korinther 8,23. Vielleicht haben einige meine Schrift gelesen vom Wesen der Herrlichkeit. Vom Wesen der Herrlichkeit. Oder ich erinnere euch, dass der Herr Jesus betete für seine Jünger, dass sie meine Herrlichkeit schauen. Dass sie meine Herrlichkeit schauen. Das ist nicht nur die Art eigene in Christo wohnende Herrlichkeit, das ist es zunächst. Es ist auch der Herrlichkeitsleib. Der Leib der Doxa, der dem Sohn Gottes gegeben wird. Und wir sind sein Leib. Brüder, das sind Dinge, die kann nur ein in sich Zerbrochener, ein in sich vor Gott entleerter Mensch, der seine Schuld und Sünde und Not preisgegeben hat und über sich das Gerichtsurteil gesprochen hat, nur der kann durch den Heiligen Geist diese Gegenpole fassen. Und dem gehören sie nur. Nur Zerbrochenen gehört die Botschaft der Herrlichkeit, den anderen nicht. Und wenn ich eine große Massenversammlung habe, in Tübingen habe ich mal 3000 Zuhörer gehabt, in der Stiftskirche und in St. Michael, in Michelin, in Schwäbisch Hall auch, da habe ich von diesen Dingen nichts gesagt. Was will der Glauben? Da habe ich gesagt, ihr seid verlorene Sünder, ihr könnt nicht so weitermachen, ihr müsst umkehren und so weiter. Wir haben die Botschaft der Erschütterung und des Gesetzes und die Drohung des Wortes gehört und dann das Locken der Liebe und das Kreuz. Aber für die Gemeinde, für die Gläubigen, für die, die wirklich die Ekklesia, die herausgerufen sind, da hat Gott in der Schrift verborgen diese Botschaft niedergelegt, sonderlich in den Briefen. Wir sind seine Herrlichkeit. Ich lese 1. Thessalonicher 2,20. Noch ein paar Zusammenhänge, die uns das erhärten und klar machen. 1. Thessalonicher 2,20. Da heißt es, Ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Das Wort ihr ist im Urtext betont. Ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Und so wie es für den Paulus, die Thessalonicher, diese Leute in der Hafenstadt, diese einfachen Arbeiter, die zum großen Teil ja Analphabeten waren, Leute, die weder schreiben noch lesen konnten, zu denen sagt er, ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Und was der Paulus in dem ja Christus redete ja durch Paulus, es war nichts zu sagen, außer dem, was Christus durch mich gewirkt hat. So wie für den Paulus die Thessalonicher seine Herrlichkeit und Freude waren, so ist für den Christus, den Sohn Gottes, die Gemeinde, die Gesamtgemeinde, Herrlichkeit und Freude. Und wer zu der Gemeinde Christi Jesu gehört, errettet durch das Blut, mit dem Zeugnis und Siegel des Heiligen Geistes, in der Hingabe seines Lebens, der darf wissen, ich bin so elend, ich in mir selbst mir auch vorkomme. Ich bin seine Herrlichkeit und seine Freude. Welch eine Botschaft. Das sagt die Schrift. Das fasst der Glaube. Das ist der gottlosen Welt eine Torheit. Und der frommen oft auch. Aber wir glauben und fassen es, weil es bezeugt ist, weil die Schrift sagt, weil es der Geist uns bestätigt und versichert im Herzen, dass die, die in sich arm sind und entwertet, wie wir heute Morgen aussahen, dass sie für ihn wertvoll und kostbar sind. Ich darf zum Schluss noch ein Wort nennen und bin am Ende mit meinem Zeugnis, es ist auch schon 9 Uhr vorbei. 2. Thessalonicher 1, Vers 10. 2. Thessalonicher 1, 10. Da heißt es, ja, wir müssen den ganzen Kontext lesen, wir müssen eigentlich lesen von Vers 3 ab, denn das sind ja keine Kommata und keine Punkte, sondern das ist über Gott geschrieben, von Vers 3 ab. Aber ich will nur den 10. Vers lesen. Er wird kommen, nämlich Christus, um an jenem Tage verherrlicht zu werden. Jetzt steht nicht davon seinen Heiligen. Das geschieht heute. Wir beherrlichen ihn. Wir preisen ihn. Wir rühmen ihn. Wir danken ihn. Wir bezeugen ihn. Vor Freund und Feind. Ja. Das steht nicht da, dass er verherrlicht wird. Von seinen Heiligen. Das geschieht auch schon. Aber in jenem Tag, wenn er kommen wird, der Christus, das Haupt und seine Glieder, da wird er verherrlicht in seinen Heiligen. Alter, guck, ob da ein steht. Bitte? Jawohl, ein. In seinen Heiligen. Und er wird bewundert, nicht nur von denen, die ihm geglaubt haben. Heute bewundern wir den Herrn. Staunen die nie zu begreifende Liebe an. Und preisen die Gnade, die so viel an uns getan. Wir bewundern ihn. Heute wird er bewundert von seinen Heiligen. Aber wenn er wiederkommen wird, so wie es hier steht, dann wird er bewundert in seinen Heiligen. Das heißt, indem die Menschen den Christus anschauen, seine Heiligen, da bewundern sie ihn und verherrlichen ihn. Er wird verherrlicht und bewundert in seinen Heiligen, denn wir sind seine Herrlichkeit. Das sind Mysterien, Brüder, das sind Geheimnisse, das sind die, die man, wenn man nicht wirklich innerlich zurechtgebracht ist und ist ihm hingegeben und braucht diese Speise, die man nicht bekommt. Aber hier in unserem Kreis, die wir mit heiligem Ernst dem Herrn angehören, möchten und dürfen durch seine Gnade, wir dürfen das wissen und glauben. Ich fasse noch einmal mein Zeugnis zusammen. In unseren Augen sind wir nichts, Toren, Narren um Christi willen. Und in den Augen der Welt sind wir auskehrig. Oder Auswurf, 1. Korinther 4. Und dazu sagen wir, ja, wir sind Unterruterer, Sklaven, Menschen, die wie ein Abschaum geachtet werden. Das sagt die Schrift klar genug, in den Augen der Welt und in unseren Augen. Aber in den Augen Gottes sind wir, wenn wir bewusst Christo angehören, in der ganzen Hingabe unseres Lebens und unserer Liebe, da sind wir, und jetzt nenne ich noch einmal die 8 Stücke. Erstens, ein Kunstwerk, ein Poema oder ein Gedicht, kann man auch sagen. Zweitens, Gesandte oder Botschafter an Christi Stadt, als ob Gott durch uns ermahnte, lasst euch versöhnen mit Gott. Drittens, wir sind Geliebte, das heißt, seine ganze Liebe gilt uns, haben wir ja gesehen an verschiedenen Stellen. Viertens, wir sind Ersehnte, Die Sehnsucht Gottes und Christi zielt nach uns. Auch wenn wir uns nicht nach ihm sehen, er sehnt sich immer nach uns. Und wenn noch einer hier ist, der sein Leben noch nicht mit allen Konsequenzen, mit seiner Sünde und Angst und Not Christus gegeben hat, dann höre jetzt, in diesem Augenblick, Christus sehnt sich nach dir, hörst du auch seines, er streckt seine gestrafenen, rettenden Christushände nach dir aus und will dich jetzt an sein Herz ziehen. Ich habe oft in der Sammlung gefragt, er will heute Abend dem Herrn sein Leben geben. Da stehe auf oder bleibe zurück oder komme in die Sakristei oder wie es auch sei. Ich stelle heute die umgekehrte Frage. Ist nur einer hier, der sein Leben, seine Angst und Sorgen und Sünden und Not, die Zweck und Sinnlosigkeit seines Daseins und So-Seins, ist nur einer hier, der sich nicht dem Herrn geben will? Dann möchte ich auf dich zutreten und dir ins Auge schauen und sagen, komm zu dem Heiland, wie du bist. Wirst es nie bereuen. Also, noch einmal, er sehnte, fünftens, wir sind seine Freude, wie sich der Bräutigam über die Braut freut, freut sich der Herr über die Seinen, die an ihn glauben. Sechstens, wir sind seine Krone, siebtens, wir sind seine Hoffnung und achtens, wir sind seine Doxa, sein Lichtland, seine Würde. In uns legt er sein ganzes Sein und Wesen hinein. Der Welt noch verdeckt und verhüllt. Aber wenn er offenbar werden wird in Herrlichkeit, werden wir mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wo steht's? Kolosser 3, Vers 1, 1 bis 4, der ganze Zusammenhang. Ja, das sind wir in Gottes Augen. Was bleibt uns da anders übrig, als zu loben und zu danken? Als zu sagen, Herr, wenn du uns so liebst, und wenn wir in deinen Augen so wertvoll sind, dann wollen wir mit einem heiligen Leben dich ehren. Dann wollen wir die Sünde, der Sünde in jeder Form den Abschied geben. Und wenn wollen unser Herz dir ganz weihen und wollen das Letzte dir herausgeben, Herr, du sollst alles in allem sein. Und zunächst in uns. Ihr Lieben, das ist die Botschaft, die die Gemeinde braucht, je mehr sie die Endzeit oder der Endzeit entgegengeht. Dass wir, die Geringsten, die Nichtse, die an sich selbst zerbrochen sind und die eine zerbrechende Welt vor sich sehen, dass wir wissen, in den Augen Gottes wertvoll und kostbar, wird bald daherkommen und uns herausholen und zu sich ziehen. Das wollen wir glauben und fassen und festhalten und uns darüber freuen, mit heiliger Freude.